Schrift zu beantworten. Ja, Bruder.
Also wir wissen ja, dass viele charismatische Menschen die Hand auflegen bei allerlei Menschen, um sie ja zu heilen oder
ja.
Alles Mögliche, was es natürlich nicht mehr gibt.
Ja.
Ich habe aber heute eine Unterhaltung gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, dass man schon die Hand auflegen kann bei einer bestimmten Sache. Und zwar, wenn man jemanden in den Dienst...
Ja, 1. Timotheus 5.
Ja, genau. Das wollte ich fragen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist 1. Timotheus 5, das ist die, auch ein direkt eine indirekte Warnung, die der Herr da gibt bezüglich die Einsetzung in 1. Timotheus, das ist bei einer Ordination von jemandem, also eigentlich bei jungen Prediger, die von einem Älter eigentlich die Hände aufgelegt bekommen, das ist, was Paulus hat gemacht mit Timotheus. Und dann sagt er da, die Hände legen niemand bald auf. Und das ist ganz praktisch bei einer Ordination, du willst nicht zu schnell eine Person ordinieren, einsegnen für ein Amt, wovon du denkst, da ist er noch nicht bereit für oder ich habe Frage über den Ruf von diesen Personen. Das Bruder Miller, Bruder Miller war ein schottischer Prediger, die ist letzte Freitag, Samstag, Sonntag bei uns gewesen, die meisten waren da, aber einige auch nicht. Und diesem Bruder, der hat vor allem gesprochen über Zeugnis und den Ruf, den er von Gott bekommen hat, damals als ehemaliger Gangmitglied, Hells Angel, um nicht nur zu Jesus zu kommen, aber auch um danach ihm nachzufolgen. Aber die zwei Dinge, die haben wir alle. Gott ruft jeder zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und zweitens in die Jüngerschaft. Dritte gibt es doch einen Ruf für ein bestimmtes Amt. Und darüber geht diese Handauflegung. Also erstmal, Gott ruft jede Person zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Alle sind wir zur Gemeinschaft mit Gott durch seinen Sohn Jesus gerufen. Er ruft jeder, das ist der Grund von Straßenpredigt, Traktat verteilen. Wir bitten, Leute, lasst euch mit Gott versöhnen als Botschafter Christi. Das ist ein allgemeiner Ruf für jeder Sünder. Zweitens, der Ruf, um Jesus nachzufolgen, finden wir ergeben in Matthäus Kapitel 4, Vers 19. Dann sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 4, Vers 19, folget mir nach, ich will euch zum Menschenfische machen. Paulus sagt, folgt mich, wie ich Christi nachfolge, sondern Nachfolger, nicht Nachahmer, Nachfolger Christi sein. Schlachter und alle neue Weltübersetzung von der Zeugen Jehovas Katholisch sagen immer Nachahmer. Wir müssen nicht tun, als ob wir müssen in den Fußstapfen eines Älteren treten, die uns dann schlussendlich uns vermittelt, den Glauben an Jesus Christus. Das ist ein guter Nachfolger. Aber dann hat man noch den Ruf, um ein besonderes Amt zu erfüllen. Ein gutes Beispiel waren die Apostel. In Johannes Kapitel 15, dann sagte da in Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt und gesetzt. Ihr gesetzt in das Amt eines Apostels, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. All das, so ihr den Vater bittet, in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das ist eigentlich das Amt, was Gott die Apostel hat gegeben. Und das Amt ist ein Amt, worin sie gerufen sind. Dann hast du noch, heute hat man keinen Apostel mehr, aber du hast noch natürlich das Amt von Bischof oder Ältester oder Pastor oder Evangelist. Und wenn eine Person da in ein Training in einer Ortsgemeinde, kann man Bibelschule verbunden sein, darin gewachsen ist, dann sieht oft eine Ortsgemeinde durch Führung des Heiligen Geistes, diese Person ist zu diesem Amt gerufen. Und dann kann ein Älterer, da wird es meistens so oft getan, ich suche noch die Referenz, wo... ob ich ihn so finden kann, weiß ich nicht. Da war noch ein Punkt, dass Paulus sagt, dass er den Timotheus die Hände aufgelegt hat, aber ich kann es schon nicht finden. Aber 1. Timotheus 5 reicht schon, dass Paulus damals Älteste eingesetzt hat in die Gemeinde, die er in den ersten, zweiten, dritten Missionsreise gegründet hat. Und die wurden dann die Hände aufgelegt, sodass sie als Älteste in das Amt eines Bischofs eingesetzt worden sind. Zum Beispiel, gehen wir ein bisschen zurück bei 1. Timotheus, dann sehen wir da in Kapitel 3, Vers 1, Es ist gewichtig wahr, so jemand ein Bischofsamt begehrt, so begehrt er ein köstlich Werk. Das ist Bischofsamt. An Schlachterbibel, glaube ich auch, hat das Wort Amt weggelassen. Auch die Elbefelder. Das ist kein Amt mehr. Warum? Die Leute, die sind da verbunden mit einem, die offene Brüder, die haben kein Amt eines Bischofs, Amt eines Pastors, der Älteste, was man sagt. Die haben kein Amt mehr, weil jeder hat einfach Ältere, die führen. Aber es ist ein bewusstes Amt. Amt von einem Diakon und Amt von einem Bischof. Es sind zwei Ämter in Heilige Schrift. Und wenn man da eingesetzt wird, dann ist das meistens so, dass man eingesetzt wird mit Gebet. Und ein junger Prediger wird dann unterfragt von älteren Prediger. Ich weiß noch gut, wie das bei mir war. Dann gehe ich nach vorne und dann, man darf keine Bibel mitnehmen, muss Fragen beantworten. Das ist einfach eine Regel da, muss nicht unbedingt sein. Fragen beantworten von so 7 bis 10 ältere Prediger, die schon als Missionar, Pastor Jahren Erfahrung haben, werden Fragen gestellt über dein persönliches Leben, dein Dienst, Lehre und so weiter. Und wenn alle dann eine Frage gestellt haben, ein oder mehr, dann sagt der führende Bischof, Pastor, sind beide noch Fragen, so nicht, dann können wir ihm einsingen, wenn er keine Beschwerde sind. Und dann setzt man sich und dann legen die Ältere die Hände auf dich, dass du in diesem Amt bestätigt wirst. Das ist eigentlich eine Bestätigung von dem, was Gott, der Heilige Geist, schon durch die Jahre hat gezeigt, dass diese Männer zu diesem Amt gerufen sind. Und Männer werden das bestätigen. Wir sehen es ähnlich, kommt nach Apostelgeschichte 13, wenn der Heilige Geist in Vers 1 lesen wir, sind da 5 Männer, Propheten und Lehrer. Apostelgeschichte 13,1. Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, und mit Herodes, den 4 Fürsten der Zungen, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dieneten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Das heißt, das Werk haben sie schon getan, ein paar Jahre in Antiochien, mit 5 Männern. Und die 2 wurden von den 5 ausgewählt, um das gleiche Werk zu tun, was sie schon in ihrer Ortsgemeinde getan hatten, um das in dieser Missionsreise einfach weiter zu tun. Und da lesen wir in Vers 3, da fasteten sie und beteten, warum? Man möchte sicher sein, dass das der Wille des Herrn ist, und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Das ist die Idee. Man wird ausgeschickt aus einer Ortsgemeinde, da waren ein paar andere älteste Lehrer, Propheten, Prediger, haben Hände aufgelegt, dass 2 von den 5 sind ausgegangen. In Antiochien waren möglicherweise mehr Ortsgemeinden, wie auch in Ephese, und die sind zusammengekommen, da sind 2 ausgeschickt, das waren wahrscheinlich die Besten, sozusagen. Jeder hat gesehen, der Heilige Geist hat sie gebraucht, erfüllt. Das sieht man oft in die Früchte, in einen Dienst, und dann ich habe auch mal gehört, wenn ein junger Mann hat gesagt, kannst du mich auch ordinieren? Habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich habe keinen Frieden darüber und er wollte das einfach tun. Später habe ich ausfindig gemacht wegen finanzieller Gründe und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Dann hat sie gesagt, wieso nicht? Ich sehe noch nicht, habe ich gesagt in ihm, als Bibelschule fertig, dass Gott dich in diesen bestimmten Amt eingesetzt hat. Ich finde es noch zu früh. Hat das andere gefragt, die haben es auch nicht getan und nun ist er von dem Missionsfeld zurückgerufen. Also das war weise. Das heißt, man muss, und da kommen wir zurück auf unseren Text in 1. Timotheus 5, Vers 22, die Hände legen niemand bald auf. Man muss sie also einige Zeit prüfen und Gott kann sie prüfen durch Trübsale, Schwierigkeiten und so weiter. Und dann mach dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber keusch. Und da kommt, das letzte Teil ist auch wieder verbunden mit nicht nur ein junger Prediger zu schnell einsetzen, aber auch, wenn bei den Charismatiker Leute Hände auflegen, du kannst unreine Geister übertragen mit Hand auflegen, aber auch selber aufnehmen. Und das ist eine Sache, die in die Hexerei sehr bekannt ist, mit diesen Key und so weiter, da wenn es funktioniert. Aber ich habe Videos gesehen von Benny Hinn, das ist ein charismatischer Prediger, und die sagt dann zu kleinen Kindern mit seiner Jacke so, Herr, gib sie Sünde, sagt er, Herr, gib sie Sünde. Und die fallen nicht wegen der Jacke, die fallen einfach um durch eine unsichtbare Kraft. Das ist satanisch. Ein zweites Beispiel als Warnung. Wir waren in 2002 oder 2003 in Dornbirn, Österreich, habe da gepredigt auf dem Markt. Und da kamen zwei Frauen auf mich zu und die haben gesagt, ja, kannst du auch befreien? Ich sagte, nein, Jesus befreit. Ja, aber kannst du auch befreien? Charismatiker. Ja, wir haben ein Problem. Also die Frau gesagt, ich habe eine Freundin und die braucht befreien. Können wir mal in eine Gemeinde kommen? Wir waren in Liechtenstein, da sind in die Gemeinde gekommen, wir waren in Jugendherberge, ein Seminarraum. Und sie haben einen Gottesdienst beigewohnt, erste Stunde, zweite Stunde. Danach wollten sie sprechen. Ich spreche niemals alleine mit einer Frau, immer mit anderen dabei. Dann wollte sie alleine sprechen, dann habe ich die zwei gehabt da und da waren andere Brüder dabei und ich, zu viert. Und meine Frau war unten, mit ein paar anderen noch am Beten. Und dann habe ich die Geschichte mal erzählt. Und dann war es so, dass ich musste ausfindig machen, ihre Geschichte. Und sie war errettet, keine Frage darüber, ganz klar ein Zeugnis. Bibel war vor mir Notizen, aber sie hat sehr viele unreine Geister in sich. Und dann habe ich ausfindig gemacht, wie sie reingekommen sind. Und dann kam dieser Geist auf mich zu, wie ein Tier hatte gebrüllt, nein! Sie kam auf mich zu und wir haben da so gesessen, da so. Und sie kam halbwegs zu mir so, wie ein Tier, so, weißt du. Und dann ist sie irgendwo, am unsicher waren, ist sie gestoppt. Da gesagt, ja. Ja, habe ich gesagt. Das war auch nicht sehr sorgerisch korrekt. Und dann meine Frau hat gesagt, das war ein Tier, das da unten gebrüllt hat. Also der erste da, nicht der zweite. Da war ich. Und dann haben wir gesagt, naja, ich habe ein paar Ratschläge, das und das zu tun, zurück zu der Heiligen Schrift, so eine gute Gemeinde, bekenn deine Sünde, auch von deinen Vorfahren, weil da waren alle unreine Sachen da, mit Hexerei und Zauberei. Hat das nicht befolgt. Dann kamen wir, haben wir gemein angefangen in St. Gallen, das war 2005 oder 2006, dann kamen sie auch wieder, hat einen sehr unreinen Geist, hatte Interesse nur an den Jungs gehabt, wollte in den Hauskreis kommen. Da habe ich gesagt, naja, ist nicht gut, was du das tust. Dann nach 3 Jahren habe ich ein Telefonat bekommen von ihrer Freundin, die sie eingeladen hat, damals in Liechtenstein, die hat gesagt, diese Dame, ihre Freundin, hat sich umgebracht bei der Füßenlandbrücke, ist nach unten gesprungen, als Christin. Und dann hat sie gesagt, es war schlimmer am Ende ihres Lebens, dann am Anfang, wenn sie gerade errettet wurde. Und sie hat gesagt, sie ist nach der Ursache gegangen, sie hat alle Größe charismatische Prediger besucht. Von Benny Hinn, Bill Robertson bis Rodney Howard Brown und all diese Clowns, die Millionen verdient haben, wahnsinnige Häuser und Privatflugzeuge haben und so weiter. Und die haben alle die Hände auf ihr gelegt. Und es war schlimmer mit ihr als Christ, als gerade wenn sie zum Glauben kam. Und das ist als Beispiel, mache dich nicht teilhaftig fremder Sünde, halte dich selber keusch. Und nochmals, hier, bei uns in der Gemeinde haben wir das Problem nicht, aber viele Pfingstcharismatiker ist es sehr normal, dass ein Ältester die Hände auflegt. Mein Rat ist, tu das nicht, du weißt nicht, was du aufnimmst. Und lass dich nicht auch andere die Hände auflegen. Das ist auch wichtig. Auch wenn an der Straße sieht man das, da kommen fremde Männer und wenn du auch eine kleine Kinder hast, plötzlich die Hände auf das Kind legen. Sie müssen, nicht tun. War mit einem Bruder aus St. Gallen in Stuttgart am Predigen, 4 Jahre her oder so etwas. Da kam so ein Pfingstcharismatiker, darf ich für dich beten? Und er hat dann gesagt, ja, was willst du beten? Ja, etwas. Da hat er Augen geschlossen aus Höflichkeit. Da hat dieser Typ gebeten und auch versucht, die Hände auf ihn zu legen. Hat der Bruder gerade gesagt, ich spüre etwas auf mich kommen. Jesu Name, geh weg, geh weg. Und dann hat er gesagt, nun ist es wieder weg. Also das sind so viele unreine Dinge, die durch diese sogenannten pfingstcharismatische Christen, manche sind wirklich von neuem geboren, da will ich nicht an zweifeln, vielleicht manche auch nicht, aber viele können, haben offene Tür gegeben mit den Handauflegen für unreine Geister. Da liegt die größte Gefahr. Also mein Rat, nicht tun, mit Ausnahme, wenn du zum Beispiel einen Dienst wächst und dann sagt in einer Ortsgemeinde, eine bibeltreue Ortsgemeinde, mit dem Amt eingesetzt werden, als ein Missionar oder Pastor oder Diakon, dann kann man eingesetzt werden und dann können die Älteren dich einsegnen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist die.
Ja. Wer ist als Jesus aufgestanden ist, wollte die eine Schwester anfassen, ja. Also die Hand auf ihn legen, dann sagt er, fass mich nicht an, ich bin noch nicht aufgestanden.
Nein, noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und deinem Vater.
Ja, warum hat er sich nicht anfassen lassen? Weil er Angst hatte, dass er dann.
Das ist eine gute Frage, in der Tat. In Johannes 20, Vers 17.
Zum Beispiel ja in der Fußgängerzone immer kostenlose Hacks und so weiter hier in München, Umarmungen.
Ja, die Umarmungen, ja gut. Ist auch etwas von dieser Zeit, aber.
Und die Charismatiker, die Männer und die Frauen, die umarmen sich.
Ja, und die küssen auch noch ein bisschen drauf. Ja. Und wir haben das auch mal gehabt, das war vielleicht eine lustige Geschichte. Wir hatten einen älteren Bruder, die war ledig, nicht persönlich gemein Bruder, und die kam gerne bei uns in die Gemeinde in Schweiz oder Liechtenstein. Aber ja, die hat es noch, um jüngere ledige Schwestern den heiligen Kuss zu geben. Nein, das ging ein paar Wochen so und dann war ich auch nicht so glücklich damit. Und da kam also eine Dame mit italienischem Hintergrund. Und die wissen, Italiener sind ein bisschen temperamentvoll. Und die haben schon gelernt, wie sie sich schützen müssen gegen diese aufdringlichen italienischen Burschen. Und dann kam die Mann so von, oh, du bist neu in der Gemeinde. Und die Frau sagt, was ist das? Lass ich mit dich mal einen heiligen Gruß geben. Und sie hat direkt, na, es war noch gerade kein Wortchen, aber das war in der Nähe. Und sie sagt, geh weg, du. Na, das war ein Wort, das sie nicht wiederholen kann. Und sie hat einfach gesagt, pass mich nicht an, denn das haben die Leute in der Welt immer mit mir versucht zu tun. Und der Mann wurde ganz rot und das war das Letzte, was er mal gemacht hat. Ja. Und das ab und zu sind solche Reaktionen auch gut. Weil heilige Kuss ist wahr, das ist eine biblische Sache, vor allem in Nah- und Mittelosten. Es ist ganz normal, dass man einander küsst. Aber das ist, wie wir eine Hand geben, küssen sie sich da. Aber das sind Brüder untereinander. Du küsst niemals in Nah- und Mittelosten eine Frau. Wenn ich da komme, dann kommen die Brüder da und die tun dann so. Aber das bedeutet auch nicht viel, weil wie heißt das, damals Yasser Arafat und der Premier von Israel haben einander das auch gemacht. Und kurz danach oder davor haben sie wieder einander platt bombardiert. Das ist einfach eine Sache von Tradition. Und heute muss ich dabei sagen, unsere Gesellschaft ist so verschmutzt. Besser ein bisschen Distanz halten und die heilige Küsse bewahren für deine Frau oder deinen Mann oder deine Kinder vielleicht. Aber hier mit Johannes 20, 17, dann sagt der Herr, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und dann ist er wahrscheinlich in 2 Stunden auf und ab gegangen. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Dann wurde die Versöhnung im dritten Himmel angebracht. Wenn er nach oben gegangen ist und das Opfer auch da im Himmel angebracht hat. Und das ist ein großer Unterschied. Weil kurz danach, ich glaube hier in Vers 19 bis 23, dann kommt er den Abend, dann ist er also hin und zurückgegangen und am Abend, am derselbigen Sabbat, Vers 19, der Jünger versammelt waren, dann sehen sie ihn und dann können sie ihn anfassen. Und dann später, Thomas möchte dann nur glauben, wenn er ihn anfasst. Also das war eine besondere Sache, dass er oben nach Himmel und zurückgegangen ist, bevor die Himmelfahrt 40 Tage später. Das ist ein Unterschied. Sehr wichtig, gute Frage da, die da erwähnt ist. Aber das war ein wichtiger Punkt. Er ist dann bei dem ersten Tag der Woche oben und unten gegangen. Und am Abend hat er dann sich an den Elfen nochmals gezeigt. Aber dann war er schon nach oben und unten gegangen. Ja. Hast du noch eine Frage, Bruder? Gute Frage, das weiß ich, da muss ich nachschauen in der Konkordanz, wie oft da Entschlafen steht. Entschlafen ist verbunden mit guten Personen, Propheten, Könige. Ist das, wie das da oft erwähnt wird? Hast du das ein bisschen so beobachtet? Weil
ich glaube schon, aber bei manchen immer ist dasselbe.
Okay. Es wird, genau, also das will ich mal nachschauen, das habe ich nicht so in einer Reihe, wie oft das Wort, ich kann es mit einer Konkordanz, ich habe auch hier mein Handy, kannst du nachschauen, das Wort Entschlafen im Alten Testament. Aber wir sagen eigentlich, als wenn ein Christ stirbt, er entschlaft. Und er soll bald wieder aus diesem Schlaf aufwachen, so eine kurze Zeit, und er soll das Körper dann, einen Auferstehungskörper haben. Und das ist auch oft, wie die Juden das sehen, die glauben auch an die körperliche Auferstehung. Ja, das ist eigentlich das biblische Idee von den Schlafen. Der wahre Grund von heute Verbrennung, was mehr als Kremation da geführt, von den Heiden ist die Idee, dann ist es fertig. Früher haben sie ja nach einer Valhalla oder die ewige Jagdfelder oder was auch. Aber das Körper soll nicht mehr zurückkommen. Und das ist schon das Unterschied mit Bibelgläubigen, Christenheit, Juden und Christen glauben, dass da ein körperliche Auferstehung ist. Und die wird da genau attackiert in den modernen Übersetzungen in Job. Da wird die ganze körperliche, fleischliche Auferstehung rausgeholt. Job 19, Vers 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich hernach aus der Erde erwecken. Und werden danach mit dieser meiner Haut umgeben werden, werden in meinem Fleisch Gott sehen. Und das, die wurde mein Fleisch und mit meiner Haut umgeben, werden weggenommen aus der neuen Übersetzung. Also die körperliche Auferstehung, das Idee von, dass ein alttestamentlicher Jude, der als Gläubig gestorben ist, oder ein Christ, nach diesem Todesschlaf zurückkommt, die wird vollkommen verneint. Jesus sagt es auch, glaube ich, in Johannes Kapitel, ich dachte, weg mit Lazarus, 11. Johannes Kapitel 11, Vers 11. Und da lesen wir, solche sagt er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Er schläft. Und das wird dann nicht geglaubt. Oder sie lachen ihm aus. Aber das ist die Idee vom Alten Testament, das ist noch vor dem Kreuz. Auch die Juden haben dann, also schläft, dann soll er dann zurückkommen aus den Toten. Das war die Idee. Ja, Schwester. Ja, genau. Nur Christen. Alten Testament muss ich nachschauen, weil es in der Tat, dass auch viele gute Könige, die entschlafen, wird ab und zu gesagt, aber ob das immer das Wort entschlafen ist oder ab und zu auch gestorben, das weiß ich nicht. Das muss ich mit einer Konkordanz nachschauen. Ja. Aber das Neue Testament können wir kurz noch erwähnen, in 1. Thessaloniker 4, wir haben das gerade gelesen über die Entrückung. Wir lesen da Vers 15. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Und dann, die da schlafen, sind diejenigen, Vers 16, die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Also diejenigen, die von der Tod Christi bis die Entrückung als Christ gestorben sind, sind eingeschlafen und werden dann mit der Seele in ein neues Auferstehungskörper zusammengestellt. Und das ist unsere Hoffnung. Genau.
Ja. Das passt jetzt ganz gut zu der Geschichte, die du vorher erzählt hast. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass ein Christ auch unreine Geister haben kann, obwohl er von neuem geboren ist.
Ja.
Es gibt ja aber auch Geschwister, die das Gegenteil behaupten.
Ja.
Und wie kann man das biblisch erklären?
Beste Beispiel ist Apostelgeschichte 5. Da haben wir die Geschichte mit Ananias und Sapphira. Und das waren gläubige Leute, die haben den Heiligen Geist gehabt, die haben den, sind auch getauft mit Wasser, haben den Heiligen Geist bekommen. Und in Apostelgeschichte Kapitel 5 lesen wir Vers 1, ein Mann aber mit Namen Ananias samt seinem Weibe Sapphira verkaufte seine Güter und entwandte etwas vom Gelde mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil und legte es zu den Apostel Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist lögest und entwendetest etwas vom Geld des Ackers. Hättest du doch wohl mögen behalten, das du hattest, und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Dann sagt er am Ende, du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Heiligen Geist ist Gott. Und dann geht es weiter, Vers, da stirbt er, und dann sagt er, oh ja, Satan hat dein Herz erfüllt, Vers 3. Das kann nur sein, wenn der Satan ein Herz erfüllt, wenn er in das Herz, in das Körper einzieht. Und ein unreiner Geist kann einziehen durch nicht bekennende Sünden. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, diese Frau war ein Beispiel davon, es gibt auch viele andere Sachen. Die haben vom Herzen den Herrn Jesus aufgenommen, aber gehen weiter mit einem sehr sündhaften Lebensstil. Und als Folge davon, nicht nur werden sie ihren unreinen Geist nicht los, sie laden noch mehr rein. Einzukommen. Darum ist Sünde bekennen jeden Tag sehr wichtig. Wir sollen jeden Tag unsere Sünde bekennen und sagt der Herr in Sprüche Kapitel 28 Vers 13, wenn du sie bekennt und genau lässt, dann wirst du Barmherzigkeit erlangen. Bekennen ist mit Name erwähnen, Gott um Verzeihung bitten für diese spezifische Sünde und lassen. Nicht mehr damit spielen. Spiel nicht mit Sünde. Das sind so viele, vor allem unter Jugend heute, aber auch mit bestimmten Computerspielen, mit bestimmten Filmen, okkulte Filme, pornografische Filme, Ouya-Tafeln, Harry Potter Bücher, Vampirgeschichte, klare Sünde, voreheliche Sex, außereheliche Sex, Drogen, sind alle offene Türen. Die Seele, die ist errettet, aber der Geist, also das Körper kann noch immer unreine Geister in sich aufnehmen. Und den Heiligen Geist kannst du nicht mehr verlieren, aber die wird schon sehr betrübt. Und die hat keinen Raum mehr in dir. Und du spürst nach einiger Zeit, nach dem Moment, dass du den Herrn Jesus aufnimmst und dich mit Gottes Wort beschäftigt und unter Gottes gepredigte Wort kommt und selber anfängt, das Evangelium zu predigen, es ist eine Kraft Gottes. Nicht nur für diejenigen, die glauben, auch für dich persönlich. Du fängst an zu zeugen, der Heilige Geist kommt in, da ist eine Kraft, eine Freude und ein Friede, eine Gelassenheit. Das ist eine Folge von der Kraft des Evangeliums. Und dann gehen die unreinen Geister, die müssen gehen. Ab und zu kann es so sein, dass du etwas hast, wovon du denkst, Beispiel, ein Bruder im Herrn war ein paar Jahre Christ und er hat ein Problem mit Jähzorn gehabt. Und hat gesagt, das ist etwas Unreines, das wird jetzt loswerden, ich kann es nicht loswerden. Er hat gesagt, weißt du was, ich frage ein paar Brüder, drei Brüder, kannst du für mich beten, dass ich von diesem Jähzorn erlöst werde? Okay, dann haben sie ein paar Tage gefastet, haben sie nicht mal getroffen, haben sie einander einfach Telefon angerufen und dann haben sie gesagt, lass uns mal miteinander beten. Haben sie gebetet im Namen des Herrn, dass Bruder so und so, hat seine Sünde bekennt, dass sie Jähzorn erlöst werden. Und hat dann gesagt, ich spürte einfach so etwas weg. Und natürlich kann man noch jähzornig werden, aber den Geist von Jähzorn war nicht mehr dabei. Als Beispiel. Und wir brauchen keinen Exorzismus und so weiter. Man kann fasten und beten ab und zu, wenn etwas spürt, ist nicht richtig. Und best ist einfach, tu recht, bekenn deine Sünde und sag, hey, wenn etwas Unreines ist, im Namen Jesu, lass es rausgehen. Du kannst auch selber beten. Du bist auf die Straße gewesen, du wärst doch in München, du bist 1, 2, 3 Stunden persönliche Gespräche gehabt. Dann spürst du ab und zu, du bist wirklich erschöpft, du bist auch hungrig. Und du kannst alle möglichen Mühe aufgenommen haben. Und ich sage immer, wenn ich dann fertig bin, Herr, danke für diese Zeit, reinige mich bitte mit dem Blut Jesu Christi und dass alle unreine Sachen, die bei mir sind, im Namen Jesu weggehen. Weil du weißt nicht, was da alles, das ist so viel Müll da, wenn wir sehen so könnten, was da ist bei uns, wenn wir auf die Straße gehen, Leipzig speziell, das ist das Müllort von ehemaligen DDR mit diesen Gottekonzerten, Satanismus und was sie alles haben, da kommt so viel rein, was reingebracht wird. Und viele von diesen Unreinigkeiten, die bleiben da auch, wenn diese wahnsinnigen Konzerte da stattfinden. Und das spürst du auch, wenn du auf die Straße gehst. Also in München vielleicht auch mal gehabt, dann gehst du auf die Straße und da kommt, ist ein Tag, da zum Beispiel sehr viel Offenheit ist. Leute nehmen Traktate an und so weiter. In Leipzig, erste Mal, wenn wir da waren, weiß ich noch gut, und niemand so eine schlimme Situation gehabt. Ja. Niemand hat ein Traktat genommen. Leute haben gesagt, wir wollen uns attackieren, weißt du, das war wirklich schlimm. Du hast mal mit diesen Satanisten noch, und dann gehen wir irgendwo anders hin und plötzlich, wir sind auch unser Fischloch. Ja. Ja, da hast du ein paar Leute zum Herrn führen können. Und was das ist, das haben wir in München auch mal aufgezogen. Dann kommst du hier in München, ein Tag ist es offen, Leute sind offen, nehmen gut Traktat, dann kommst du nach 1, 2 Wochen wieder, niemand nimmt etwas. Es ist also, ob da eine geschlossene, unsichtbare Mauer ist. Und dann musst du beten und durchziehen. Und dann plötzlich nach 2 Stunden manchmal ist da ein Gespräch, 2. Gespräch, 3. Gespräch. Und plötzlich hat jeder ein Gespräch. Also da ist ein geistlicher Kampf da und man muss das miteinander tun, durchbeten. Ein anderes Beispiel, ich muss nach Nepal, Indien gehen nächste Woche. Ich bin nächste Woche nicht hier, Bruder Sascha predigt dann. Und Bruder Robert tut die Lehre. Und ich musste Geld schicken für die Pastoren. Da kommen da so 75 Pastoren aus Indien. Da haben dann 200 von dieser Bibel, wie wir haben dieselbe Bibel gemacht, in Hindi, korrekter Text. Und ich konnte einfach kein Geld schicken. Ich kam niemals durch. Absolut unmöglich. Eine Woche lang alles versucht, von Western Union, Banktransfers, alles Mögliche ging nicht. Und dann hat ein Bruder die Idee gehabt, ja, schick es von deiner Frau zu meiner Frau. Das ging. Die Frau aber so muss die Frau haben. Ja, die haben das geregelt. Bei den Männern ging das ab und zu nicht. Und das ist einfach, weil man braucht ein Hotel zu mieten und so weiter. Und dann Leute einzuladen, die kommen da für ein paar Tage und bla bla bla. Aber das sind von den kleinen Dingen. Und dann habe ich gehört, was haben die Leute getan? Die Frau haben 3 Tage gefastet, die Pastoren haben angefangen zu fasten und plötzlich ist es gegangen. Also ab und zu spürst du, Zug auf geistliche unreine Sache, ab und zu brauchst du Zeit, vom Fasten zu haben. Kann auch als Gemeinde so sein, kann als Familie, als Ehepaar so sein. Und dann spürst du eine Bedrückung vom unreinen Geister und du betest und fasst und plötzlich ist es weg, dann hast du alle frei. Ab und zu kommst du in ein Gebiet, dann bist du so bedrückt, als ob da jemand auf deinem Rücken sitzt mit 100 Kilo. Und dann kommst du rein und denkst, alle Leute, die haben irgendwo einen schweren, müthigen, depressiven Geist oder so etwas, auch den Christen. Keine Freude, keine Kraft. Und am Moment, dass du dann anfängst zu predigen, dann wirst du meistens auch am Anfang ziemlich attackiert. Und ich habe es auch erlebt. Ich war noch gut, ich kam aus den USA zurück in 2000. Und ich hatte so viel Ärger gehabt in Niederlanden mit allerlei christlichen Leuten. Ja. Und zurückschauend war das wirklich, der Gott dieser Welt hat versucht, direkt zu stoppen, dass ich nicht als bibeltreuer Christ hier etwas anfangen sollte in Europa. Nun sehe ich es zurückschauend schon. Damals denkst du, was ist das, eine fremde Situation? Niemand will etwas hören, nur Feindschaft, weißt du? Das ist eine geistliche Sache. Und aber mit Fass und Gebet, unreine Geister. Er sagt es auch, glaube ich, in Matthäus 17, dieses Geschlecht fährt nicht aus, als durch Gebet und Fasten. In neue Bibel ist es rausgeschnitten. Gebet und Fasten ist sehr wichtig. Darum sage ich auch, ich bin nicht hier morgen mit Gebetsstunde, also denke Sascha auch nicht, vielleicht eine Woche später können wir das mal wieder tun. Aber versucht, Gebetsstunde zu nehmen. Aber auch, wenn ihr nicht kommen könnt, teile die Gebetsanliegen in eine App und nehmt Zeit zu beten miteinander. Das ist so wichtig. Und ab und zu kannst du auch fasten. Einfach fasten füreinander. Fasten für unsere Geschwister in Leipzig. Es ist echt ein dunkles Loch da. Ich weiß, die Leipziger, die gehen niemals aus Leipzig. Ja? Die kämpfen und sterben in Leipzig. Aber Gebet und Fasten ist sehr wichtig, weil du kannst vielleicht ein bisschen erzählen. Im Moment, dass du als bibeltreue Ortsgemeinde einen Anfang machst, und dann, da kommen vor allem von Christen, da können Probleme in der Ehe sein, da können Probleme unter Brüdern plötzlich kommen. Ganz fremde Dinge passieren da. Als ob der Gott diese Welt versucht, das direkt am Anfang kaputt zu machen. Ja. Gut, habe ich noch eine Frage? Ja, Schwester. Das ist die, Johannes 20, 23 sagt, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist die römisch-katholische Beweistext, dass nur die Priester und die Aposteln diese Macht haben. Das heißt, man kann nur bei einem Priester Sünde beichten und er kann sie allein erlassen. Das ist die Beweistext dafür. Und dass es nicht stimmt, sehen wir erstens in Vers 19. Wir sind da zusammen. Also das sagte, zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Die Jünger, das waren Nachfolger plus die Apostel, nicht nur die Aposteln. Die Jünger waren auch. Also alle Nachfolger Jesu hatten diese Macht bekommen. Halten wir die Hand hierbei und gehen dann nach Lukas Kapitel 24, Vers 33. Lukas 24, Vers 33, das gleiche Punkt, dass Jünger da waren, neben die 11 Aposteln, das ist die gleiche Situation. Sie stunden auf zu derselben Stunde, kehrten wieder gegen Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die 11, die Aposteln und die bei ihnen waren, waren die Jünger, inklusive einige Frauen, weibliche Jünger. Auch die haben also Macht, Sünde zu erlassen. Das kannst du deinem Priester mal sagen. Dann, Paulus nennt das in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 20 so. 2. Korinther 2, Vers 20. Nein, 2. Korinther 2, Vers 10, Entschuldigung. Da sagt er, geht um eine Person, die damals bei 1. Korintherbrief mit seiner Mutter zusammen, mit der Frau von seinem Vater zusammen gewohnt hat. Hurerei war. Welchen aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemandem, das vergebe ich euch um euretwillen an Christi statt. An der Stelle von Jesus Christus vergebt ihr das um euretwillen. Das heißt, wir können an Christi statt Leute vergeben. Das ist ganz wichtig. Das war Paulus, der hat gesagt. Kommen wir dann noch weiter nach Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 38. Apostelgeschichte 13, Vers 38. Das ist Paulus Rede in Antiochien. Spricht über Jesus Christus in Vers 37, den aber Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei es euch nun kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird, Vergebung der Sünden durch diesen und von dem allem, durch welchen ihr nicht konntet im Gesetz Mose gerecht werden. Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht. Das heißt, ihr kann durch das Evangelium predigen und die Bitte, lasst euch mit Gott versöhnen, die Sünde erlassen, indem dass sie, wenn sie zu Jesus kommen, die Sünden vollkommen vergeben worden. Vers 41, seht ihr, verächtet und verwundet euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, so es euch jemand erzählen werde. Das heißt, das ist eine Warnung für die Juden, dass wenn sie diesen Jesus ablehnen, ihn verachten, dann werden die Sünden ihnen nicht erlassen. Paulus kann sie erlassen, wenn er als Botschafter Christi sagt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, jeder von euch, euch Schwestern auch, könnt Leute Sünde erlassen, indem, dass uns das Evangelium predigt, wenn sie Buße tun und sich bekehren. Nur Glaube an Jesus werden ihre die ganze Sündenschuld vergeben. Sie müssen keine einzige Sünde bekennen, mit Namen erwähnen. Das ist ganz wichtig. Heute hörst du oft auch, ja, ich habe mein Leben Jesus übergeben, oder du musst erst all deine Sünden bekennen, um errettet zu werden. Das ist Unsinn, das ist Werk Evangelium. Was sagt Apostelgeschichte 16? Herr, was muss ich tun, dass ich selig werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus. So werde ich selig. Wenn du ihm glaubst, ihm aufnimmst, dann sind all die Sünden, die du von Baby bis dann getan hast, vollkommen weggetan durch das einzige ewige Opfer Jesu am Kreuz. Werden sie erlassen. Das, die Macht hast du, auch als Jünger, auch als weibliche, männliche Jünger, wenn du das Evangelium weitergibst. Das ist ganz wichtig im Prinzip. Also das tut eigentlich Jesus Christus, nicht wir, aber wir müssen ihm predigen. Oder erzählen, Zeugnis geben oder beten mit der Person. Und dann werden die Sünde ihnen erlassen, sozusagen. Genau. Hat jemand noch eine Frage? Ja, oder?
Ja. Wo man das in der Heiligen Schrift sozusagen nachschauen kann.
Jesaja 34. Das ist einerseits, und dann nehmen wir in der anderen Hand Matthäus Kapitel 5. Jesaja 34. Und dann Matthäus 5, nehmen wir erstmal Matthäus 5, das ist die Bundesverfassung ein 1000-jährige Reich. Das geht hier um das Himmelreich. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 3, das Himmelreich ist ihr. Vers 10, das Himmelreich ist ihr. Das geht um das Himmelreich, das buchstäbliche sichtbaren Reich, was beim Zweiten Kommen mit militärischen Gewalten reingebracht wird. Und dann wird da in dieser Bundesverfassung, in diesem 1000-jährigen Reich gesagt, Vers 29, ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deine Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Gleich mit den Hand, Vers 30, dass nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Das heißt, das Leib kann auch in die Hölle geworfen werden. Nun geht das nicht. Wenn jemand stirbt, dann geht sein Leib nicht in die Hölle. Wir wissen, wo die Hölle ist. Matthäus 12, 40, ist mitten in der Erde. Unter eure Füße. Nun, in Jesaja Kapitel 34 haben wir eine Beschreibung von wie es aussieht im tausendjährigen Reich. Und dann lesen wir erstens mal das zweite Kommen Jesu, das finden wir in Vers 5. Jesus kommt zurück, Offenbar 19, mit einem Schwert aus seinem Munde kommt. Die Himmel wird da geöffnet und Jesus kommt zurück, als König aller Könige, Herr aller Herren, und das Schwert kommt aus seinem Munde. Vers 5 von Jesaja 34, Seite 967. Mein Schwert ist trunken im Himmel. Und siehe, es wird herniederfahren auf Edom und über das verbrannte Volk zur Strafe. Des Herrn Schwert ist vor Blut und dick vom Fetten, vom Blut der Lämmer und Böcke, von den Nieren Fett aus den Widern. Denn der Herr hält an Schlachten zu Bozra und ein großes Würgen im Lande Edom. Nun, das Ort haben wir noch hier auf unserer Sache, ist hier Südosten vom Toten Meer. Hier ist Edom. Und hier wird dann an buchstäblichen sichtbaren Hölle sein. Ich kann es vielleicht noch erinnern, bei Datag, Korach und Abiram, das waren die drei Männer, die die Autorität von Mose und Aaron hinterfragt haben. Die haben dann gesagt, nou, ihr geht an diese Seite und die andere an diese Seite und lasst Gott mal richten und die Erde öffnet sich und sie gehen lebendig in die Hölle, sagt die Heilige Schrift, in die Hölle. Das war genau hier. Edom. In Vers, dann haben noch Einhörner auch, Vers 7, auch wegübersetzt in neue Übersetzungen, da werden die Einhörner samt ihren ihnen herunter müssen. Also da kommen auch Einhörner mit dem Herrn nach unten. Vers 8, es ist der Tag der Rache und des Herrn und das Jahr der Vergeltung zur Rechenziehung. Da werden ihre Bäche zu Pech werden, also Wasserbäche werden zu Pech, in ihre Erde zu Schwefel. Ja, ihr Land wird zu brennendem Pech werden. Und weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern ewiglich wird Rauch von ihr aufgehen, weil die Hölle wird dann in den Pfuhl des Feuers geschmissen und wird für und für Wüste sein, dass niemand dadurch wird in Ewigkeit. Was ist da in Vers 13? Werden Dornen wachsen in ihren Palästen, Nässen und Disten in ihren Schlössern und wird eine Behausung sein der Drachen und Weide für die Straußen. Das sind Drachen da, die waren schon da im Alten Testament. Dann werden da noch Vers 14, die berühmte, wie heißen sie auch wieder in Tirol, Krampusse. Die heißen hier Feldteufel, Vers 14, da werden untereinander laufen, Mörder und Geier und ein Feldteufel wird dem anderen begegnen. Und das ist das Ort voll mit unreinen Geistern in einer Hölle und die ist dann hier Südosten von Toten Meer und ich will noch einige besagen, wenn da, wenn die, kann ich nicht so machen, aber wenn du hier, ist nicht gerade richtig, Persische Golf hat, dann hast du hier den Euphrat und hier Tigris und so weiter. Früher waren da auf Satellit kann man noch die andere Zeichion und Pison auch sehen, die vier Flüsse, die sind dann hier entstanden. Das war früher war Eden auf dem Berg. Hier ist einer der tiefsten Punkte der Erde heute bei, ist es heute Basra? Basra ist es, glaube ich, in Irak. Hier, das ist das Ort, wo man denkt, dass Eden war. Nou, wenn es so ist, dass die Eden ist in den Boden gegangen und das wurde dann genannt das Paradies oder später Abraham Schoß, kann es dann nicht so sein, dass hier unter der Erde, Lukas 16, da war der reiche Mann in der Hölle und da war der Lazarus in Abrahams Schoß oder Paradies. Und das schätze ich dann, und hier möchte ich den Abgrund, und da ist dann Abaddon, Apollyon, sondern als der Mensch, der Antichrist, nach oben kommen, hier. Und das ist, soweit ich weiß, alles Wüste heute. Als ob er ein Gericht Gottes gewesen ist. Das ist nach unten gegangen, da ist dann ein Cherub mit einem Schwert, dass die Menschen nicht nach unten gehen können, sagt 1. Mose 2. Hier muss eine sichtbare Hölle werden in 1000 Jahre Reich. Und dann, das andere Teil, ja, wird dann sein, 1000 Jahre, wie es war in Garten Edens. Das soll alles wieder sein, wie es war, wie Gott es ursprünglich gedacht hat. Mit das Zentrum nicht hier, aber das Zentrum ist hier, Jerusalem, die Stadt des größten Königs. Ja. Aber Jesaja 34 ist das Kapitel, was spricht über eine sichtbare, öffentliche Hölle, wo man körperlich reingeschmissen werden kann in 1000 Jahre Reich. Und das kann man sehen. Das ist nicht der Fall nun, auch nicht in Trübsalzeit.
Ja. Da können also auch die Leute, die bei euch jetzt, also wenn die Entrückung kommt, entrückt werden und dann ins 1000-jährige Reich kommen, können die Leute, die bei euch retten?
Nein, wir können nicht mehr sündigen. Wir können nicht mehr sündigen. Das ist Punkt. Das ist das Schöne, wir können nicht mehr sündigen. Aber diejenigen, die durch die Trübsalzeit gehen, die nun leben, gehen durch die Trübsalzeit und in 1000 Jahre Reich. Oder ihre Kinder, die können sich versündigen, weil die haben Menschen von Fleisch und Blut und die können in der Tat dort reinkommen. Ja.
Ja. Wo ist alte Darkness, wo die Verflucht
war? Ja, genau, das ist, glaube ich, Matthäus.
Weißt du,
Ja, genau. Ich glaube, das ist Matthäus 25 am Ende. Ewige Pein sehe ich da. Ah ja, hier Matthäus 25, Vers 30. Das geht über also ein Gleichnis von Himmelreich. Und da wird erwähnt, Ende von Vers 30, und den unnützen Knecht werft in die äußerste Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Das ist das, was du suchst, Bruder Friedeberg? Äußerste Finsternis?
Ja, wo die Jungfrauen auf ihn kommen.
Die fünf törichte Jungfrauen. Die fünf törichte Jungfrauen.
Gott selbst hat das erklärt.
Ja, die Jungfrauen, die gehen einfach nicht mit. Dann sagen die Jungfrauen, Vers 11, zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen, also die fünf Törichte, Vers 11 von Matthäus 25, und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welche des Menschen Sohn kommen wird. Das ist verbunden mit zweite Kommen Jesu Christi, der Bräutigam kommt, ist schon verheiratet, aber die gehen nicht in die äußerste Finsternis. Das ist einfach, dass es, da wird nur gesagt, ich kenne ihn nicht. Das ist vielleicht ein Unterschied. Aber die fünf Törichte gehen nicht in die äußerste Finsternis, das wird nicht gesagt in der Schrift. Ja, Bruder.
Ja, das sind eigentlich dann zwei Fragen, die ich habe. Und zwar zum einen im Alten Testament, wenn sich jemand versündigt hat in seinem Herzen,
ja.
Ne, war das dann auch, ja, es ist Sünde vor Gott, aber wurde es dann auch bestraft, sozusagen, oder erst wenn du die Sünde getan hast?
Das ist ein guter.
Weil parallel im tausendjährigen Reich, wenn ja dann die Gesetze wieder zurückkommen und man Opfer tun muss, ja, und solange du da die Sünde ja nicht tust, dann kommt es dann auch nicht dementsprechend.
Tausend Jahre reicht schon, kommt nach Ezekiel 14 und dann wieder, dachte ich, nach Matthäus 5. Mal letzter Teil deiner Frage in Matthäus Kapitel 5, in tausendjährige Reich, haben wir Vers 21, Matthäus 5, 21. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, ein jüdischer, also ein Bruder, jüdisch in Trübsalszeit, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racha, der ist das Rat schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist das höllische Feuer schuldig. Aber darum, wenn du deine Gabe auf dem Alter opferst, tausendjährige Reich, allerdings wieder in Kraft, Ezekiel 40 bis 48, und wirst all da ein Denken, dass dein Bruder etwas wieder dich habe, kann eine Sache im Herzen sein, so lass all da vor dem Alter deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann kommen Opfer deine Gabe. Also, du kannst schon opfern, aber musst die Sache auch im Herzen erst in Ordnung bringen, dann kannst du opfern. Tausend Jahre gleich.
Dann beispielsweise die Motivation, tut da jemanden ermorden, beispielsweise im tausendjährigen Bereich, kann ja auch passieren, oder?
Dann hast du ein großes Problem.
Dann ist das
in der Tat wahrscheinlich Todesstrafe, ja, im tausendjährige Reich. Ja.
Genau. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich direkt in die offene Hölle geschickt.
Das ist auch eine Möglichkeit, ja, das ist so.
War das auch so?
Bist nicht froh, dass du in dieser Zeit lebst,
Jungs? War das auch so im Alten Testament, Bruder, dass wenn jemand sich im Herzen versündigt hat, ja, aufgrund des, weil man hasst jemanden oder sonst in der Tat, aber dann merkt man das und dann tut man ein Opfer bringen, okay, dann ist es bereinigt.
Ja, das war also auch ein Opfer für eine unbekannte Sünde, konnte man auch bringen, ja. Okay. Das kann etwas im Herzen nicht richtig sein, dann hat man ein Opfer gebracht für diese unbekannte Sünde. Aber die Sache im Herzen ist schon sehr wichtig, was du da sagst. Das war das größte Problem mit Israel und auch die Zeit von Jesu auf Erde mit den Pharisäern. Ja, die sagt dann, du kannst Ezekiel 14 nehmen und dann Matthäus 23. Da habe ich noch niemals ein Predigt über gehört, über Matthäus 23, über das Strafgericht gegen die Pharisäer, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und er nennt sie dann, die ganze Idee ist eigentlich Heuchler, nennt er sie. Äußerlich tut euch vor, ihr seid das und das, aber in Praxis tut er das Gegenteil. Weil ihr Herz ist, und da sagt er ein paar sehr klare Dinge, in Vers 25 von Matthäus 23, wer euch Schriftgelehrte und Pharisäer heuchte, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig reinig haltet, Inwendig aber ist voll Raubes und Frasses. Du blinde Pharisäer, reinige zum ersten das Inwendige am Becher und Schüssel und auf das auch das Auswendige rein werde. Vers 27, wer euch schifflete Pharisäer, heuchte, die ihr gleichzeitig wie die übertünchte Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, das sind sie nicht, aber inwendig sind sie voller Totenbeine und alles Unflatz. Also auch ihr, von außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchler und Untugend. Ja, da geht es so weiter. Und das ist eigentlich, was hier ist, ein Zenit, ein Höhepunkt von dem, was schon, naja, eigentlich 1500 plus Jahre bei den Juden gewesen ist. Auserwählte vor Gott, das äußerliche Beschneidung, einzige wahre Gott, denen sie alle anderen für gesinnten Götzendienst verfallen, haben noch ein Stiefhütte, ein Tempeldienst und so weiter. Und das ist das Herz von den Ältesten, Propheten, Priester und Propheten, Ezekiel 14. Das ist eine Zeit, wo Ezekiel eine Offenbarung bekommt, wie es mit den Herzen der Ältesten aussieht, die das Land vorstehen. Ezekiel 14, Vers 3, seit 1121 im Alten Testament. Menschenkind, diese Leute hangen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und halten ob dem Ärgernis ihre Missetat. Sollte ich denn ihnen antworten, wenn ich sie mich frage? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, welcher Mensch vom Hause Israel mit dem Herzen an seinen Götzen hanget und hält ob den Ärgernis seine Missetat und kommt zum Propheten, so will ich der Herr denselbigen antworten, wie er verdient hat mit seiner großen Abgötterei. Aber dass das Haus Israel betrogen werde in seinem Herzen, darum, dass sie alle von mir gewichen sind durch Abgötterei. Also Abgötterei, Götzendienst, ist eigentlich ein Ding höher stellen als die Heilige Schrift oder eine Person höher stellen als Jesus Christus. Es kann dieselbe sein, eine Frau, ein Mann, deine Kinder machen das. Das ist gar nicht Götzendienst. Und das Israel, von Israel hat sich, wurde betrügt in ihrem Herzen. Und später sagt der Herr, kommt nach 2. Thessaloniker 2, wenn Leute die Wahrheit ablehnen, schickt Gott ihnen Lügen, kräftige Lügen. Und das ist eine Sache, die wir nun schon ein bisschen sehen in der Zeit der Gemeinde, aber noch mehr sehen in der Zeit von der Trübsal. 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 10. Da kommt diesen Antichrist, Vers 9, mit lügenhaftigen Kräften, Zeichen, Wunder. Das ist die charismatische Bewegung, die sich seit 120 Jahren genutzt wird, um das Kommen des Antichrist vorzubereiten aus Rom. Darum ist die charismatische Erneuerungsbewegung auch sehr populär innerhalb der katholischen Kirche. Vers 10, und mit allerlei Verführung zu Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden. Warum? Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, dass sie selig würden. Keine Liebe zu den Herrn Jesus Christus, die Wahrheit. Keine Liebe zu seinem Wort, die Wahrheit. Darum mit ihnen Gott, nicht der Teufel, nicht Satan, Gott, kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Das ist, was wir heute sehen. Du hast als Kind, lernst du, Ungerechtigkeit zu lieben, Perversion zu lieben, alle Müll zu lieben. Und im Moment, dass du das tust, dann kommt ein Punkt, dass auch junge Leute haben keine Liebe mehr zur Wahrheit, sind nicht offen für das Evangelium. Und dann soll Gott kräftige Irrtümer schicken, dass sie die Lügen glauben, was haben die Wahrheit verweigert anzunehmen. Das ist eine sehr, sehr schreckliche Situation. Wir haben das einfach in großen Teilen in Nordwesteuropa gesehen, die letzten 100 Jahre. Und das soll nicht besser werden.
Heißt auch verweigern, nicht danach suchen? Oder,
auch hier, ja.
Ja,
das ist ihnen egal. Das Schlimmste ist Gleichgültigkeit. Du kannst besser Leute haben, die böse mit dir sein, wenn du das Evangelium predigst, als Leute, die sagen, naja, ist dein Meinung, ist mein Meinung. Interessiert mich einfach nicht. Man hat mal gesagt, die zwei größten Sünde hier in Deutschland sind Unwissenheit, hat einer zum anderen gesagt. Denkst du, dass die größte Sünde in Deutschland nicht Unwissenheit und Gleichgültigkeit sind? Sagt der andere, ich weiß es nicht und interessiert mich auch nicht. Und das ist sehr tragisch, aber das ist unter Christen heute auch so. Dann sagst du, ja, ich habe die Bibel, das ist die Bibel, sag mal, das fehlt in deiner, das ist in meiner. Und er sagt, oh, das wusste ich nicht, kann ich dir zeigen? Nein, das interessiert mich nicht. Und das sind Leute, die den Heiligen Geist Gottes haben, die in alle Wahrheit führt. Und das ist sehr, sehr, ja, finde ich, in einer Schrift, eine sehr schreckliche Situation. Okay, wir müssen, denke ich, einen Halt machen. Wir sind 20 ab 8, ja, aber warum ein bisschen später hier. Lass uns noch mit Gebet abschließen und dann können wir nächstes Mal mal vielleicht weitermachen mit irgendwo einer Fragen-Antwort-Stunde. Lieber Vater, wir danken für dein Wort. Es hat immer eine Antwort, auch wenn wir es nicht direkt sehen und verstehen, auf das, was uns beschäftigt. Hilf uns, gute Bibelstudenten zu werden, dein Wort zu studieren, darüber zu beten, es auch anzuwenden, dass wir nicht nur hochnäsig werden, weil wir zufälligerweise was Kenntnis haben von der Heiligen Schrift, aber dass wir die Kenntnis nützen, um Sünder zu Jesus einzuführen, dass sie ihre Sünden entlassen werden und dass wir einander aufbauen können in unseren allerheiligsten Glauben. Wir danken für dein Geduld mit jedem von uns. Wir empfehlen uns an in deine Sorge, Schutz und Gnade. Bitte noch speziell für unseren Bruder Sascha und seine Familie, bitte schütze ihn und gib ihm auch Gnade und Kraft und Trost und Weisheit, um mit diesen Schmerzen umzugehen. Bitte auf alle, die nicht hier sein könnten, segne sie auch für uns und hilf uns, bereit zu sein, wenn du kommst, um uns heimzuholen. Wir beten das alles im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ich will noch ein Lied singen, um abzuschließen.